systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.
Heute ist Montag, der 4. Mai 2026. Willkommen zur 297. Ausgabe von Systemrelevant. Mein Name ist Marco Herak und jetzt wird's teuer. Wir werden uns heute über Steuersenkungen unterhalten. Bist du schon voller Vorfreude, Sebastian?
Ach, das Steuerthema. Ja, aber natürlich, das ist ein spannendes Thema, weil es um richtig viele Milliarden geht in der Summe und jeder hat eine Meinung, also freue ich mich auf das Gespräch.
Ja, man hat vielleicht privat eine andere Meinung als beruflich. Das könnte ja auch sein, ne? Bei dem Thema, je nachdem, wie man in welcher Situation wo abschneidet.
Ja, wobei ich wünsche mir immer eine gewisse Konsistenz der Positionen. Ne? Ich kann ja schlecht morgens sagen, auf der Arbeit, ich finde das gut, wenn die Besserverdienenden besteuert werden und abends beschwere ich mich bei meiner Frau und meinen Kindern, dass ich zu viel Steuern zahle. Das geht so nicht.
Das war Sebastian Dulin, Direktor des IMK, also des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung bei der Hans-Böckler-Stiftung. Und an unsere Hörerinnen und Hörer vorweg wie immer der Hinweis, dass ihr uns erreichen könnt per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte dorthin. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Derer haben wir zwei. Und zum Schluss wie immer der Hinweis, dass wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert und somit keine Folge verpasst. Also Lars Klingbeil hat es jetzt nochmal gesagt. In den nächsten Wochen wird er voranschreiten und einen Reformvorschlag für die Einkommensteuer vorlegen. Und irgendwie höre ich dann immer, dass alle sagen, ja, der Mittelstand und so weiter, unteren Einkommensschichten, alle sollen mehr haben. Und keiner will so richtig rausrücken, wer dann weniger haben will. Man hört nur immer sehr viel, dass jene und diese Gruppe definitiv nicht weniger haben soll. Und dann ist es aber irgendwie wieder doch im Gespräch. Also das scheint eine recht komplizierte Geschichte zu werden mit dieser Einkommensteuerreform, die uns da bevorsteht, oder?
Ja, also das wird wahrscheinlich so sein, weil aus meiner Sicht das, was da so von den Koalitionären verbreitet wird, zumindest nicht alles zusammengeht und nicht alles zusammenpasst. Ich fasse das mal kurz zusammen. Wir haben ein großes Loch im Bundeshaushalt. Das haben sie jetzt angeblich beseitigt. Allerdings stehen da viele Globalposten noch drin. Das ist ein Posten, wo man im Haushalt gesagt hat, das wird noch in der Summe irgendwo rausgekürzt. Ja, das ist das erste Problem. Und dann sagt man, ja, aber wir wollen die Steuer senken, die Einkommensteuer senken. Und da hat Lars Klingbeil sich auch aus dem Fenster gelehnt. Der hat gesagt, also wir wollen gerne, dass 95% aller Steuerzahlenden mehrere hundert Euro jährlich mehr netto vom Brutto haben. Und dann kommt die Union und sagt, ja, aber das sind so ein bisschen Unterschiede, weil Friedrich Merz hat ja jetzt am Sonntag, glaube ich, geäußert, wenn man ihn so verstanden hat, dass er auch meint, dass auch die Reichen, also die wirklich gut verdienen, die 5% darüber nicht mehr bezahlen sollen. Wenn man das jetzt zusammenrechnet, dann fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wie man das zusammenbringt, außer man fängt an, andere Steuern zu erhöhen.
Oder zu erfinden.
Zu erfinden, das kann man auch machen, ja. Können wir auch gleich nochmal drüber reden.
Also bisher zeichnet sich noch nicht so richtig ab, wo die vielleicht auch Einigungslinien da liegen können. Deswegen, es gibt ja auch einen Anlass, weswegen wir darüber reden. Ihr habt einen Kommentar geschrieben. Ihr, mein Katja Rietzler und dich, Sebastian Dulin. Und der ist schon ziemlich klar in seiner Überschrift. Einkommensteuersenkungen, teuer, mit fraglicher Wirkung und am Problem vorbei. Dann nimmst du der Neugier etwas den Wind aus den Segeln mit der Überschrift.
Stimmt, das war nicht ganz subtil, muss ich zugeben.
Aber gut, beim Kommentar soll man ja auch eher mit Klarheit arbeiten. Ne? Aber darauf läuft es ja hinaus. Ne? Also wir haben ein Haushaltsloch, wir haben steigende Ausgaben an verschiedenen Fronten und wir haben die Rüstungsausgaben, die, wenn man so die weltpolitische Lage betrachtet, vielleicht doch eher noch höher ausfallen könnten, als wir uns das wünschen, oder schneller fließen müssten, was ja dann in einzelnen Jahren vielleicht mehr Ausgaben bedeutet. Und irgendwie muss es gegenfinanziert werden. Und dann in dem Moment zu sagen, naja, wir senken jetzt die Einkommenssteuern. Vielleicht fangen wir mal mit der Frage an, welche Ratio könnte denn dahinter stehen, dass man die Einkommenssteuer senkt?
Ja, es gibt zwei Argumente, die immer gebracht werden. Das eine ist so ein bisschen formalistisch. Also die Union hat das versprochen im Wahlkampf. Und die SPD liebäugelt irgendwie gelegentlich auch immer wieder damit. Und so steht es auch jetzt im Koalitionsvertrag drin, dass man zur Mitte der Legislaturperiode eben die Einkommenssteuer senken möchte. Mitte der Legislaturperiode ist jetzt zum 1.1.2027. Und wenn man das da machen möchte, musste man jetzt dran arbeiten. Wenn man jetzt mit Leuten aus dem SPD-Umfeld redet, da hört man dann oft auch das Argument, ja, wir müssen der Bevölkerung ein Entlastungssignal senden, weil vieles wird teurer. Dann wird darüber erzählt, dass man ja möglicherweise auch Sozialversicherungsbeiträge anheben muss. Jetzt bei der Gesundheitsreform wird ja versucht, das zu verhindern, aber es gibt ja noch die Pflegeversicherung, wo das passieren könnte. Und es gibt die Rentenversicherung, wo das absehbar passiert. Und da wird dann gesagt, ja, und weil da jetzt belastet wird, dann müssen wir ein Entlastungssignal senden und eben auch die arbeitende Mitte entlasten. Das sind diese beiden Argumente, die dann immer wieder kommen. Und tatsächlich haben die Menschen den Eindruck, dass es ihnen heute jetzt nicht viel besser geht als vor ein paar Jahren, dass sie nicht mehr haben. Und dann wird schnell gesagt, na, da muss der Staat was machen. Und was kann man machen? Die Steuern senken.
Aber das klingt ja dann, also wenn man das jetzt so in dem Argument dann sieht, klingt es ja eher so, man erhöht auf der einen Seite, um dann auf der anderen Seite zu senken. Also das ist ja so ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche, ne?
Genau, das ist auch das, was wir da kritisieren, weil wenn man wirklich sagt, da ist ein Belastungsproblem, dann könnte man ja auch hingehen und versuchen, die Sozialbeiträge, die Sozialabgaben zu senken. Denn die sind ja so, also zum Beispiel bei der Gesundheits-, bei der Krankenversicherung zahlt man ja nur bis zur sogenannten Beitragsbemessungsgrenze und da zahlt man proportional, also einen gewissen Anteil des Einkommens, darüber zahlt man nicht mehr. Das heißt, die ganz Reichen, wenn sie denn überhaupt gesetzlich versichert sind, die zahlen einen immer kleineren Anteil ihres Einkommens in die Krankenversicherung. Und bei der Steuer ist es genau andersrum. Und darum ist aus meiner Sicht zur Entlastung der arbeitenden Mitte eben die Einkommensteuer nicht so gut geeignet wie die Krankenversicherungsbeiträge. Zumal ja jetzt bei der Krankenversicherung der Bundeszuschuss wohl gesenkt werden soll nach den Haushaltsplänen. Also der Bund will weniger an die Krankenversicherungen zahlen. Ich will jetzt nicht auf die Argumentation eingehen, aber das bedeutet natürlich, dass dort dann die Beiträge höher ausfallen, als sie sonst gewesen wären. Und dann versucht man mit diesem Geld die Einkommensteuer zu senken, was aus meiner Sicht, aus Verteilungssicht eben keine gute Idee ist.
Ja, also es klingt jetzt nicht sehr logisch für mich, wenn du das so erzählst. Also ich habe da wirklich Schwierigkeiten, der ganzen Sache zu folgen, in dem Sinne, was die Politik da möchte, was vielleicht auch wirklich daran liegt, dass keiner so recht zugeben mag, dass man, also wenn man schon irgendjemanden entlastet, halt irgendjemand anders belasten müsste. Ne? Also wir kommen da ja im Grunde nicht dran rum, wenn wir es ordentlich kalkulieren.
Ja, so würde ich das auch sehen. Also natürlich, man könnte jetzt hingehen und sagen, wir kürzen irgendwo die Ausgaben ganz massiv und dafür entlasten wir. Da ist aber, wenn man dann genauer reingeht, dann stellt man fest, da gibt es nicht gar nicht so viel, wo man sich drauf einigen kann, was man dann kürzen wollen würde. Und man kann natürlich ein paar Steuersubventionen kürzen, aber wenn man dann konkret wird, wird es auch schon wieder schwieriger. Also Dienstwagenbesteuerung, dann schreien einige auf, dass das eigentlich ja ohnehin schon gar kein richtiges Steuerprivileg sei. Oder wenn man, wir wissen ja, was passiert ist, als man an das Agrardieselprivileg gegangen ist. Oder wenn man jetzt sagen würde, überhaupt das Dieselprivileg insgesamt wird man einschränken wollen, dann würde eben Diesel teurer. Das sind alles Dinge, die, wenn es dann konkret wird, auch irgendwie keiner von den Verantwortlichen möchte. Und tatsächlich, du hast eben gesagt, die Ausgaben steigen überall. Das stimmt ja auch so nicht. Also eigentlich, wenn man in den Bundeshaushalt reinguckt, dann steigen nächstes Jahr die Ausgaben für Verteidigung und ein bisschen für Zinsausgaben, weil jetzt die Zinsen hochgehen. Aber die Ausgaben für den Rest, die steigen eben auch nicht. Also da wird schon ein Sparkurs gefahren. Wie gesagt, wir hatten ja auch schon dieses große Loch im Bundeshaushalt, was sie jetzt probieren, mit Einsparungen zu schließen. Und von daher, da ist die Luft für weitere Kürzungen, auch die man übrigens ohnehin braucht für die nächsten Jahre, um alles mögliche andere zu finanzieren, also die zum Beispiel die Körperschaftsteuersenkung, da wird einfach schon so viel an anderer Stelle gekürzt, dass da wenig Luft ist, um da jetzt was rauszuholen für eine große Einkommensteuersenkung.
Jetzt hatte man ja diskutiert, recht öffentlich mittlerweile, dass man vielleicht die Mehrwertsteuer erhöhen könnte, um dann ja andere Sachen damit zu finanzieren, zum Beispiel dann wieder Steuersenkungen wie diese. Aber auch das wäre ja linke Tasche, rechte Tasche. Was mir halt auffällt ist, es gibt eine sehr große Mehrheit in der Bevölkerung, die sagt, ich glaube so 75% oder so war zuletzt die Zahl, die Vermögensverteilung in Deutschland ist irgendwie ungerecht. Und da wäre es ja im Grunde demokratisch betrachtet wahrscheinlich ein leichtes zu sagen, naja, die oberen Einkommensschichten geben ein bisschen was ab und damit geben wir den unteren Einkommensschichten was. Und dann haben die es leichter, die aktuell steigenden Preise und so weiter zu finanzieren. Und das wirkt ein bisschen als Puffer. Und das wiederum entlastet dann ja vielleicht auch den Sozialstaat, weil das dann vielleicht noch ein paar Jobs nebenher schafft. Könnte man ja auch argumentieren.
Also wir müssen natürlich einmal jetzt erst auch zwischen Einkommen und Vermögen unterscheiden. Also Einkommen ist, was du jeden Monat für ein Konto kriegst und Vermögen ist das, was du quasi im Hintergrund, was dir so gehört. Wenn du wenig davon hast, ist es deine Absicherung. Wenn du sehr viel davon hast, hast du so viel Einkommen daraus, dass du davon leben kannst.
Also ich wollte jetzt nicht die Vermögenssteuer aufmachen, die ja auch im Gespräch ist, sondern tatsächlich die höheren Einkommensschichten ins Visier nehmen.
Genau, also das fände ich auch für einen guten Schritt, das zu machen, grundsätzlich aus verteilungspolitischen Gründen, also oben die Einkommensteuer zu erhöhen und dafür weiter unten zu entlasten. Man muss sich nur klar machen, dass wenn man 95% aller Steuerzahlenden entlasten möchte, und zwar spürbar entlasten möchte, dann klappt das nur, wenn ich die 5% dann belaste. Und allein nach Adam Riese muss man die dann sehr viel stärker belasten. Also um allen unten 100 Euro zu geben im Durchschnitt, musst du eben allen oben 5%, kann man ja ausrechnen, das ist ein 20stel der Person, sondern 19stel tatsächlich, dem müsstest du dann knapp 2000 Euro jeweils nehmen. Das zeigt so die Größenordnung. Wir haben einfach gar nicht so viel Superreiche, um die so zu besteuern, um den anderen 95% richtig viel zu geben. Das ist einfach ziemlich schwierig.
Das heißt also, es wäre sicherlich ein Ansatz, aber keine gute Lösung, weil es dann zu viel wäre auf einmal.
Ja, also wie gesagt, man kann das machen, das wäre auch richtig, nur man muss die Grenzen sehen, was man durch so eine Umfinanzierung hinbekommt. Also wenn man wirklich sagt, ich möchte jetzt nur eine kleine Gruppe belasten. Und dann kommt ja das zweite Problem da rein, das ist das politische Problem. Also wenn ich jetzt sage, das wäre wünschenswert aus verteilungspolitischen Gründen, dann ist das das eine. Aber wir müssen uns ja auch klar machen, dass es da in der Koalition gewichtige Stimmen gibt, die eben sagen, keine Steuererhöhung. Und für die ist das eben auch eine Steuererhöhung, wenn man den Spitzensteuersatz für die oberen 5% der Einkommen erhöht. Da scheint mir die Union auch nicht ganz deutlich positioniert zu sein. Also Kanzler Friedrich Merz hat sich jetzt nach meinem Verständnis dagegen ausgesprochen, gestern am Sonntagabend. Andererseits hört man aus der CSU Bereitschaft, über sowas zu reden. Und ehrlich gesagt, eigentlich, ich meine, wir brauchen über eine richtige Einkommensteuerreform nicht mehr zu reden, wenn man das ausschließt. Außer man geht dann wieder auf die Mehrwertsteuer, die du gerade schon angesprochen hast. Aber die Mehrwertsteuer ist halt auch eine ziemlich ungerechte Steuer, weil die vor allem Familien und Geringverdienende trifft.
Aber ist die nicht deswegen im Gespräch, weil, wenn wir jetzt so deine Argumente nochmal Revue passieren lassen, sie so einer der wenigen Hebel ist, wo halt wirklich richtig was geht? Da geht mal 1-2% nach oben und dann kommt halt richtig Geld rein, ne?
Klar, das ist das, was es so attraktiv macht. Also die Mehrwertsteuer, da kann man richtig Geld machen. Also 1 Prozentpunkt Mehrwertsteuer beim Regelsatz, der bringt dir fast 16 Milliarden Euro pro Jahr, davon 8 Milliarden beim Bund. Das ist schon Asche. Und insbesondere, wenn du dann 3 Prozentpunkte nehmen würdest, wie das Bert Rürup angedeutet hat, also der frühere Vorsitzende des Sachverständigenrates, der das im Handelsblatt angedeutet, hast du fast 50 Milliarden Euro. Und da reden wir dann schon richtig über Geld. Und wenn du das in eine Einkommensteuersenkung packen würdest, dann könnte man da schon merklich entlasten. Das Problem ist nur, bringt das den Leuten wirklich was, wenn du ihnen, ich sage jetzt mal 30 Euro bei der Einkommensteuer gibst und dafür zahlen sie 32 Euro mehr für was immer sie kaufen und konsumieren. Das ist also so, wie du sagst, linke Tasche, rechte Tasche. Und das Problem ist tatsächlich, dass es schwierig ist, den Einkommensteuertarif so anzupassen, dass du unteren und mittleren Einkommen entlastest, ohne die oberen auch zu entlasten. Insbesondere, wenn du da nicht an den Spitzensteuersatz dran darfst und gleichzeitig eben die Mehrwertsteuer prozentual gerechnet zum Einkommen wesentlich stärker die unteren und mittleren Einkommen trifft als die Spitzenverdiener.
Ihr habt in eurem Kommentar eine Grafik drin auf Seite 3. Wir werden den natürlich verlinken in den Shownotes. Und da sieht man so ein bisschen, dass die Gesamtabgaben der Bevölkerung, also Einkommensteuer plus Sozialbeiträge, dass die doch schon ein bisschen am Steigen ist, was weitestgehend an den Sozialbeiträgen liegt, bei Weitem noch nicht auf den Hochs ist. Also die hatten wir so um so 96 bis 98, kann man sagen. In diesem Bereich waren die Hochs, also da sind wir wirklich noch ein Stück weit weg. Das ist vielleicht auch mal ganz interessant zu sehen und sich daran zu erinnern, dass es schon mal viel schlimmer war. Jetzt ist für mich diese Diskussion auch ein bisschen deswegen so befremdlich. Also die Einkommensteuer ist ja stabil. Da bewegt sich ja nichts. Und die Sozialbeiträge, da geht's nach oben. Und sicherlich gibt's da in dem einen oder anderen Fall Möglichkeiten, irgendwo Effizienzen zu heben, zum Beispiel im Gesundheitsbereich. Da gab's ja auch eine Reform, auch wenn da jetzt kein großer Wurf dabei war. Oder es soll eine Reform geben, sie wird gerade verhandelt. Aber wir sind ja in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Es ist ja völlig erwartbar, dass die Sozialbeiträge da potenziell sich ausweiten, ne? Weil halt mehr Leute arbeitslos werden, ins Sozialsystem quasi reinrutschen, also der Staat auch einfach mehr aufkommen muss und das Geld dann irgendwo herkommen muss dann eben auch. Also situationsbedingt.
Genau, also das, du hast da völlig recht. Und diese Grafik, du hast jetzt gerade gesagt, ich probiere sie nochmal hier zu beschreiben. Also eigentlich hatten wir tatsächlich den Höhepunkt bei Steuern und Abgaben. Und wir haben das jetzt nicht. Es gibt ja verschiedene Zahlen, wie man das messen kann. Du kannst das für die Gesamtbevölkerung im Durchschnitt messen und so weiter. Wir haben einen Vollzeiterwerbstätigen mit mittleren Einkommen genommen, um das uns anzugucken. Und bei dieser Person sieht man halt, dass 97 der Höhepunkt war bei fast 40%. Und wir sind jetzt irgendwie so bei, keine Ahnung, 36 oder so. Und es hat einen Abwärtstrend gegeben und tatsächlich wird dann oft auch in manchen Krisen erstmal, wenn dann die Regierung zum Beispiel die Steuer senkt zur Entlastung, dann geht es ein Stück runter. Und da, wo wir jetzt wieder sind, also wir sind tatsächlich, wir waren dann relativ konstant, würde ich sagen, so von 2012 bis 2019. Dann mit Covid 2020 ist einmal runter, dann ist es auf niedrigerem Niveau geblieben. Bis 2024 jetzt steigt es ganz leicht wieder an und ist so auf dem Niveau ungefähr, wo es von 2012 bis 2019 war. Das ist ein Stück niedriger, als du richtig gesagt hast, als in den 1990er Jahren waren. Also die Einkommensteuer und die Sozialbeiträge zusammen als Anteil von dem Bruttoeinkommen. Also da sehe ich eigentlich nicht das Dramatische. Du hast recht, es ist halt, wenn man so schwache Wachstumszahlen oder Zeiten mit schwachem Wachstum hat wie jetzt, dann ist das Problem, dass ja auch die Beiträge nicht wachsen oder die Beitragseinnahmen nicht richtig wachsen und dann müssen die Defizite in den Sozialversicherungen eben durch steigende Beitragssätze gedeckt werden. Das sehen wir jetzt, aber es ist nach unserer Einschätzung eben absolut nicht dramatisch. Also es ist eigentlich, die Welt fühlt sich nicht gut an, aber man kann hier aus meiner Sicht relativ schlecht eine Notwendigkeit für eine Entlastung rauslesen, insbesondere wie du am Anfang gesagt hast, wir haben einfach, zumindest sind sich die meisten Menschen da einig im Land, wir haben die Notwendigkeit, ein bisschen mehr für Rüstung auszugeben, für Verteidigung auszugeben und das muss ja irgendwo auch herkommen.
Ja, aber nicht nur, ne? Es muss ja auch Brücken repariert werden, Bahnen und so weiter. Also
genau, das sollte eigentlich auch gemacht werden. Nur, was ich sagen möchte, diese Brückenfrage, die Infrastrukturfrage, die ist nichts Neues. Da kann man sagen, das ist eigentlich etwas, was wir schon seit einiger Zeit haben. Was jetzt halt neu dazukommt, ist dieser Zusatzbedarf noch an Verteidigungsausgaben.
Ist es denn grundsätzlich eine gute Idee, Steuern zu senken? Also bringt denn das was volkswirtschaftlich gesehen? Also man kann ja sagen, die Leute haben dann ein bisschen mehr Geld und dann machen sie mehr, dann gehen sie mehr ins Restaurant oder kaufen diverse Dinge, die sie benötigen. Auf der anderen Seite hat dann mal der Staat weniger Geld und kann weniger machen.
Ich würde sagen, das kommt immer auf die Situation an. Es gibt ja durchaus Phasen, wo die Wirtschaft gut gewachsen ist, der Staat manchmal auch sogar Überschüsse hat und dann kann man auch drüber reden, ob man eventuell die Steuern ein Stück senkt. Und man kann auch, wenn die fiskalischen Spielräume da sind, kann man das auch machen, um irgendwie in der Krise das Wachstum anzukurbeln, weil wie du richtig sagst, wenn die Leute mehr Geld haben, geben sie auch mehr aus. Nur wenn man dafür an anderer Seite kürzen muss, also wenn jetzt der Staat, um das platt zu sagen, der senkt die Steuern und dafür wird die Brücke nicht repariert. Ja, dann ist das oft so, dass das in der Summe überhaupt nichts bringt, weil erstmal fällt dann die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und Bauleistung weg von der Brückenreparatur und die Menschen geben auch nicht alles sofort aus, was sie an Steuersenkungen haben, sondern zum Teil wird es einfach dann gespart oder die versuchen zu sparen und das Ergebnis ist einfach, wir haben dann weniger gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Jetzt wird ja immer gesagt, die Arbeitsanreize müssen stimmen, also wenn ich die Steuern senke, dann arbeiten die Leute mehr und dadurch steigt die Wirtschaftsleistung. Aber wir reden hier wirklich von marginalen Beträgen. Also ob jetzt die Steuer- und Abgabenquote 36 oder 37% ist, das macht, glaube ich, empirisch für die meisten Menschen keinen Unterschied für ihr Arbeitsangebot.
Also ist das jetzt alles eine Scheindiskussion oder worüber reden wir jetzt?
Naja, es ist ja keine Scheindiskussion, weil es geht um viele Milliarden, wie wir am Anfang gesagt haben. Und möglicherweise reißt hier die Regierung ein Loch in die öffentlichen Haushalte und möglicherweise erhöht sie nebenbei nochmal die Mehrwertsteuer, was übrigens ja auch die Inflation ankurbeln würde, was zurzeit wirklich keine gute Idee ist, weil wir ohnehin schon den Energiepreisschock haben. Es ist leider keine Scheindiskussion. Es ist, ich würde sagen, eine Diskussion um Scheinprobleme, die irgendwie erst hochgejazzt werden. Und es wäre keine gute Idee, es wäre, glaube ich, schlechte Politik. Aber es ist leider keine Scheindiskussion.
Jetzt erinnere ich mich, dass wir beide in früheren Folgen immer mal wieder so das Thema hatten, dass es eigentlich über die längere Sicht, also jetzt vielleicht nicht unbedingt heute, aber in den nächsten Jahren ja doch eher auf Erhöhungen hinauslaufen müsste, also auf Steuererhöhungen, weil man kann sicherlich erstmal ein bisschen mit Schulden arbeiten, aber ab einem gewissen Punkt sind die dann halt auch zu groß im Rüstungsbereich oder durch den Rüstungsbereich und dann muss man da irgendwie Checks and Balances fahren. Also müsste man ja eigentlich eigentlich, wenn man das alles so in dieser Schiene sieht, sagen, okay, wir halten das jetzt stabil, gucken, dass wir möglichst die Schulden, also dass das nicht überhand läuft und dann irgendwann, wenn es dann in 2, 3 Jahren, 4, 5 Jahren, ich weiß es nicht, wie da die Zeitschiene ist, dann doch zu viel wird, dann gehen wir den harten Weg. Also dann würde man eher sagen, Steuerstabilität wäre jetzt das Gebot der Stunde.
Genau, das würden wir auch tatsächlich so sehen, weil wir, ich habe das eben ja schon angedeutet, also eigentlich der gesellschaftliche Konsens ja, dass wir heute einen stärkeren Staat brauchen, der mehr Aufgaben übernimmt als früher, weil die Welt einfach eine andere geworden ist. Und fangen hier an, wir hatten knapp über 1% Verteidigungsausgaben lange Zeit. Wir reden jetzt von 3,5 bis 5% des Bruttoinlandsprodukts, die wir brauchen. Das ist einfach erstmal eine Lücke von 2,5 bis 4% und die muss irgendwo herkommen. Jetzt kann man das kurzfristig sich leihen, aber auf Kredit kann man das auf Dauer nicht machen, weil dann steigt einfach die Schuldenquote. Das ist zu viel, um das mit stabiler Schuldenquote zu machen. Wir haben aber auch in den letzten Jahrzehnten eigentlich Ansprüche gegenüber dem Staat entwickelt. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir Kinderbetreuung haben möchten, öffentliche Kinderbetreuung. Ich finde das sehr gut. Ich glaube auch, die Literatur sagt, dass das wirtschaftlich sehr gut ist und Wachstum bringt. Aber es muss ja auch bezahlt werden. Ja, und dazu kommt, wir sind jetzt in einer Welt, wo wir nicht mehr einfach über den Export nach China und in andere Länder Wachstum generieren können, sondern China und die USA, die machen brutale Industrie- und Handelspolitik. Wenn man da möchte, dass wir in bestimmten Bereichen noch wettbewerbsfähig sind, dann muss man auch diese Bereiche aus meiner Sicht fördern. Auch das kostet Geld. Das heißt, wir sind eigentlich in einer Welt, wo wir mehr vom Staat brauchen. Das ist die falsche Situation, um dann die Steuern zu senken, weil dann hat der Staat nicht mehr das Geld, um dieses mehr auch zu machen. Das ist, glaube ich, die einfache Arithmetik, wo es mich wundert, dass die manchmal jetzt einfach verloren geht.
Damals, 1997, war auf alle Fälle die Einkommensteuer höher als heute.
Ja, das sieht man an der Grafik sehr schön. Genau.
Da war quasi nicht der Sozialstaat dann der große Täter, wie die CDU das heute sagen würde, sondern dann lag das an den Steuern. Wäre natürlich sicherlich auch nochmal interessant, da nochmal weiter zurückzugehen, aber wegen der Einheit wird das dann wahrscheinlich schwierig mit der Vergleichbarkeit. Aber die Option gibt es ja im Grunde, höhere Steuern, weil das gab es auch früher schon mal. Man hat nur irgendwann angefangen zu sagen, der globale Wettbewerb führt dazu, dass wir Steuern senken müssen. Also ist vielleicht auch nochmal die Frage, ob man das nicht etwas mehr hinterfragen muss, den Glauben.
Ja, ich glaube, mit der Zeitenwende und mit den technologischen Innovationen, die wir gesehen haben, ist tendenziell der Steuerwettbewerb vielleicht auch nicht mehr ganz so relevant wie früher. Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Hans Eichel, bei Sternburg, einer von den beiden hat ja damals die Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge eingeführt. Und der Hintergrund war, früher musste man Kapitalerträge wie jedes normale andere Einkommen auch in Deutschland versteuern. War die Sorge, dass Leute ihr Geld ins Ausland schaffen und dort dann lieber die Kapitalerträge einfahren. Dann hat einer der Finanzminister gesagt, ja, dann führen wir doch eine Abgeltungssteuer, eine niedrigere Steuer auf Kapitalerträge ein. Und mir ist lieber 25% auf X als 40% von nix zu haben. Das war, was er dann gesagt hat. Was wir aber inzwischen gelernt haben und auch gesehen haben, ist, dass auch die USA hat dann probiert, gegen so Steuerflucht vorzugehen und hat Banken, auch in der Schweiz, dazu verpflichtet, Kontrollmitteilung zu machen. Und inzwischen gibt es ein relativ gutes Netz von Kontrollmitteilungen über Kapitaleinkünfte. Das heißt, man kann gar nicht mehr so einfach sein Geld ins Ausland legen und dann hoffen, dass das am Finanzamt vorbeigeht. Das heißt, heute könnte man Kapitalerträge auch aus dem Ausland stärker besteuern. Ein Beispiel. Zweite Beispiel ist, wie immer gesagt, ja, die Leistungsträger, die wandern dann aus. Auch das hat eine Zeit lang, stand das immer so im Raum. Inzwischen sind auch die Orte, wo die dann hin auswandern können, sind weniger geworden. Man kann auch in die Schweiz auswandern, aber viele Menschen würden jetzt doch zweimal überlegen, ob sie in die USA auswandern zum Beispiel. Abgesehen davon, dass da einige Bundesstaaten auch hohe Steuern nehmen und auch Großbritannien ist auch die Steuern gestiegen. Also man hat nicht mehr so viele Orte, wo man einfach so gut hin auswandern könnte. Und das heißt, eigentlich kann man argumentieren, dass der Steuerwettbewerb heute vielleicht nicht mehr so hart ist und dass man, wenn man wollen würde, auch da anders durchgreifen könnte und damit auch eine höhere Besteuerung von hohen Einkommen durchsetzen könnte.
Man könnte aber auch einfach mehr Leute anstellen, die gegen Steuerbetrug vorgehen, ne?
Genau. Man könnte auch tatsächlich die Durchsetzung verbessern. Also ich habe jetzt letztens gelernt, dass in Berlin man bei Fahrschulen immer bar bezahlen muss. Ich meine, Fahrstunden sind jetzt nicht richtig billig. Das heißt, es geht da immer um irgendwelche Beträge, die oft im niedrigen dreistelligen Bereich sind. Ich frage mich wirklich, was die Logik sein sollte, außer dass da doch der ein oder die andere lieber keine Steuern darauf zahlt. Das ist dann der böse Verdacht, wenn sowas so systematisch vorkommt. Und klar, bei solchen Dingen könnte man wirklich härter gucken. Und ich glaube, es gibt auch Studien, die zeigen, wie viel Geld es bringt, jeder Euro, den man in zusätzliche Steuerkontrollen einsetzt.
Ist auf alle Fälle ein Bereich, in dem in der Vergangenheit immer eher gespart wurde, als Geld zu investieren. Auch zum Unmut vieler Menschen in der Bevölkerung, ne? Die sich ja dann auch ein bisschen gegängelt fühlen, wenn sie dann selber mal so eine Steuererklärung machen und dann alles Mögliche erklären und begründen müssen. Und dann gleichzeitig sieht man, dass da kaum Kontrollen gibt und entsprechende Geschichten drumherum hört und liest man ja dann auch immer wieder. Also da gibt es sicherlich viel zu tun. Es war übrigens, ich möchte das noch auflösen, Hans Eichel hatte die Idee, und Per Steinbrück hat sie dann umgesetzt, weil bei Hans Eichel gab es mit der Abgeltungssteuer noch zu viel Gegenwind. Also deswegen hast du dich an beide erinnert.
Mir an beide erinnert und mein Erinnerungsvermögen an die Zeit war jetzt nicht mehr so gut. Ist auch ein bisschen her schon, ne?
Ja, also zumindest Hans Eichel ist schon ein ganzes Weilchen her. Ich glaube, Per Steinbrück mit der Finanzkrise ist noch besser im Gedächtnis verankert, auch in der breiten Bevölkerung. Also was machen wir jetzt mit dem Thema? Ich vermute mal, dass die Politik trotzdem den Weg beschreiten wird, den sie gerade diskutiert. Da kann man dann also quasi nur hoffen, dass dann nicht unbedingt noch die Mehrwertsteuer dann dazu genutzt wird, um da Lücken zu schließen.
Ja, das kann man hoffen. Meine Befürchtung ist aber, dass das immer noch im Raum steht. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, das ist dann wirklich linke Tasche, rechte Tasche. Und ich glaube, also insbesondere, wenn wir uns angucken, auch bei unseren Befragungen, wie stark die Affordability, also die Leistbarkeit, die Preisthematik ein Thema ist, wäre das wirklich keine gute Idee, mit der Mehrwertsteuer die Preise zu treiben, um dann über die Einkommensteuer was zurückzugeben. Zumal es ja auch wirklich viele Haushalte gibt, die dann davon nicht profitieren würden. Also wir haben ja, denke ich mal, an viele Rentnerinnen, Rentner, die würden nicht profitieren. Da gibt es auch sehr viele, die nicht viel Geld haben und die von den Preisanstiegen wirklich unter Druck sind. Wir haben ganz viele Studierende in Deutschland, die auch keine Einkommensteuer zahlen. Dazu kommt, wir haben auch Haushalte, Familienhaushalte, die so wenig verdienen. Also wenn da meinetwegen eine Person zum Mindestlohn arbeitet und die zweite Person nicht voll arbeitet und dann auch Kinder im Haushalt sind, dann ist man auch ganz schnell unter den Grenzen, wo man überhaupt Einkommensteuer zahlt. Die würden auch nicht profitieren, aber die würden alle von der höheren Mehrwertsteuer getroffen. Und von daher halte ich das wirklich auch für kein Gewinnerthema. Es kommt noch was dazu. Wir haben in der Covid-Krise relativ viele Befragungen gemacht zu den ganzen Entlastungspaketen. Und eine Sache, die da immer rauskam, war, dass die Menschen diese Preiserhöhungen ganz stark wahrnehmen. Und das sieht man ja jetzt auch wieder. Also das ist, wenn man mit Leuten spricht, die Auto fahren, die sprechen die ganze Zeit über Benzinpreise im Moment. Gleichzeitig haben wir damals gesehen, dass wenn man den Menschen irgendwie ein bisschen die Steuern senkt, dass das oft gar nicht richtig wahrgenommen wird. Die unterschätzen dann, wie viel sie eigentlich von dieser Steuersenkung abbekommen haben. Und darum glaube ich, dass so eine Idee, Einkommensteuer senken, Mehrwertsteuer hoch, dass das wirklich echt eine schlechte Idee wäre.
Ich würde noch einen kleinen Nebenstrang aufmachen wollen, bevor wir hier enden. Weil er historisch, glaube ich, nicht ganz unwichtig ist. Also Friedrich Merz ist ja damals unter anderem mit dem Bierdeckelkurs gewonnen. Also seine Steuer soll man auf dem Bierdeckel machen können.
Wer hat damit gewonnen?
Ne, gewonnen hat er nicht.
Genau, das wollte ich nochmal kurz darauf hinweisen. Ja.
Naja, also weil ich meine, also wenn wir mal gucken, wie so unser Steuersystem funktioniert und wie kompliziert das teilweise werden kann, also ich glaube, die Idee, und darauf wollte ich hinaus, dass man das Steuersystem auch einfach vereinfacht. Und allein wenn man sich mal anguckt, was Restaurants so alles an verschiedenen Steuern hat, und dann wird der Plastiklöffel anders abgerechnet als irgendwie der Holzlöffel oder was weiß ich, ja, oder hast du da ein bisschen mehr Milch drin, bist du auf einmal einen anderen Steuersatz und so weiter. Also da sind ja unglaublich viele Sachen, wo man das Leben einfach ein bisschen einfacher gestalten könnte. Und das hätte sicherlich auch finanzielle Konsequenzen, die man dann berücksichtigen muss. Aber mich wundert schon, dass nun gerade dieses Thema, wo man ja dann auch sagen kann, Bürokratieabbau und so weiter, dass das gar nicht mehr vorkommt. Im Gegenteil, letztens wurde Merz danach befragt und dann hat er gesagt, ja, die Zeiten sind jetzt andere. So, und das war's.
Zwei Punkte dazu. Klar, also eigentlich Vereinfachung wäre immer nett, aber Steuervereinfachung ist auch kein massentaugliches Thema, weil die meisten Menschen, also die haben ja mit der Steuer nicht so viel zu tun. Wenn man jetzt selbstständig tätig ist, dann schon. Aber die Menschen, die einfach nur normal abhängig beschäftigt sind, denen wird einfach die Steuer abgezogen. Und was da genau für eine Regel hintersteht, ist denen auch nicht so wichtig. Und ganz viele, also wenn du jetzt Single bist und nicht besonders weit pendelst oder sowas, dann kannst du da nicht viel absetzen. Dann machen auch viele Menschen überhaupt keinen Lohnsteuerjahresausgleich, weil da nichts bei rauskommt. Erstaunlich viele, die das nicht machen. Und denen ist das wirklich, ist das Wumpe. Wenn die Mehrwertsteuer dann steigt, das merken sie, aber wenn du dann jetzt irgendwie was vereinfachst am Steuertarif, solange sie nicht mehr zahlen müssen, ist denen das, glaube ich, egal. Und da sind ja auch Sachen passiert. Es ist ja heute auch viel, viel einfacher, einen Lohnsteuerjahresausgleich zu machen. Das machst du mit, also da gibt es Software für. Früher war das sehr komplex. Also selbst wenn du das machen möchtest, ist das nicht mehr so schwer wie früher. Und ich glaube, deshalb ist das auch nicht mehr so ein großes Thema.
In dem Sinne, Sebastian Dolin, vielen Dank für das Gespräch.
Lieber Marco, vielen Dank für die Moderation.
Wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, dann sendet sie uns per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen dorthin. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Derer haben wir zwei. Und zum Schluss wie immer der Hinweis, dass wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert und somit keine Folge verpasst. Vielen Dank fürs Zuhören. Den Kommentar verlinken wir euch in den Shownotes. Und bis nächste Woche. Tschüss.
Das war systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.